Jetzt kommt der ungemütliche Teil, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn Gottes Wort trifft, lässt es einen eben nicht so zurück, wie man gekommen ist. Und mir persönlich geht es zumindest so, dass ich gerne so bleibe, wie ich bin, weil das kenne ich schon. Ich hoffe wirklich, dass das heute Morgen passiert. Einem, wo das passiert ist, ist der Zacharias und von ihm hören wir heute. Wir haben letzte Woche schon von dem grossen Wunder gehört, wie die Maria schwanger geworden ist, obwohl sie noch nie mit einem Mann zusammen war. Und heute hören wir von einem Wunder, wo für den Zacharias so unglaubwürdig war, dass das passiert, dass er gerade 9 Monate hat müssen schweigen. Also, wenn es euch jetzt verändert heute und ihr dann 9 Monate schweigt, dann sind ihr nicht die Ersten, die das erleben. Gott tut Gewaltiges vor ungefähr 2000 Jahren in dem kleinen Staat Israel. Und zwar begegnet er unter anderem Zacharias. Es ist ein Priester, der ist gerade im Tempel, tut seinen Dienst 2 Wochen im Jahr und darf ins Allerheiligste rein. Und dort begegnet ihm ein Engel. Der redet zu ihm und sagt: Zacharias, ihr werdet einen Sohn bekommen, deine Gebete sind erhört. Eure Gebete sind erhört. Und das ist ein alter Mann. Der hat eine Frau gehabt, Elisabeth, und die zwei haben kein Kind bekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, es steht sogar, sie sind gottesfürchtig gewesen und haben immer nach dem Gebot vom Herrn gelebt. Und die werden viel gebetet haben: Herr, schenke uns ein Kind. Weil das war eine riesige Schande gewesen. Ein Priester, ein Mann Gottes und die haben kein Kind. Irgendwie muss dann in ihrem Leben etwas nicht in Ordnung sein, dass Gott sie nicht mag und ihnen kein Kind schenkt. Und die zwei haben gebetet für ein Kind und das ist nie getroffen, das Kind. Und wie auch immer, wie alt er immer war, irgendwann hörst du wahrscheinlich auf beten für ein Kind, weil du weißt, es ist einfach nicht mehr sinnvoll, dass ich jetzt weiter bete. Ich bete dann vielleicht gescheiter mal, ja Herr, mach, dass ich zufrieden bin, auch ohne Kind. Und dann begegnet dem Zacharias ein Engel und sagt: Schaut, ihr werdet ein Kind bekommen. Und er antwortet mit Unglauben. Wer kann es ihm übel nehmen? Und er muss 9 Monate schweigen. Dann ist das passiert, was wir letztes Mal gehört haben. Elisabeth trifft Maria und sie freuen sich beide, dass sie schwanger sind. Und der Lukas, der das Evangelium geschrieben hat, ich finde es fantastisch, wie er das gemacht hat. Weil wir kennen das Pärli, das das schon mal erlebt hat. Nämlich Abraham und Sarah. Die sind auch unglaublich alt gewesen und haben dann noch ein Kind bekommen. Was der Lukas jetzt eigentlich sagt, ist: Dazumal ist Grossartiges passiert. Der Isaak ist auf die Welt gekommen und die Geschichte mit Gottes Volk hat so richtig angefangen. Und jetzt wird wieder ein Pärli, das eigentlich kein Kind mehr bekommen kann, schwanger. Es kommt, wir werden es dann hören, der Johannes auf die Welt. Und es fängt Grossartiges an im Volk Israel. Etwas, das die ganze Welt verändert. Und das ist zum Gespräch geworden. Also wenn ein altes Pärli ein Kind überkommt, sagen wir 70, keine Ahnung, wie alt sie wirklich sind, aber sagen wir 70, ein 70-jähriges Pärli kommt ein Kind über. Ich könnte mir vorstellen, wenn das in Bülach passiert, dann weiss es gleich die ganze Schweiz. So war es auch in Israel. Und die Frage ist umgegangen: Was wird bloß mit dem Kind werden? Alle haben sich gefragt, also wenn so ein Kind auf die Welt kommt, was wird mit dem Kind sein? Und wo das Kind auf die Welt gekommen ist und dann alle haben gefragt, ja, wie soll es jetzt heissen? Und der Johannes schreibt da, weil er immer noch nicht reden kann, auf das Täfeli, ja, der Zacharias schreibt, er soll Johannes heissen, so war es. Schreibt das drauf und kann dann wieder reden. Das Erste, was er macht, ist, er preist Gott. Und das sind wir beim Text von heute und ich möchte ihn euch gerne vorlesen. Der Johannes, hey, der Zacharias, bricht den Lobpreis aus, über den Johannes natürlich, über Gott. Was Gott Grosses da hat in seinem Leben, durch die Geburt von seinem Sohn. Und zwar sagt er: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David. Faszinierende Übersetzung, oder? Ich komme nachher darauf zurück. Ein Horn des Heils im Hause seines Dieners Davids, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienen ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wahrscheinlich hat er sie in der Hand gehabt, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Der Zacharias bricht die Lobgesang aus und der Luther hat das etwa so übersetzt. Vieles ist nicht unsere Sprache, aber der erste Vers sagt uns: Gelobt sei Gott, der Herr von Israel. Und wieso? Er hat das Volk besucht und erlöst. Das ist ein Lobgesang. Und Lobgesang haben so an sich, dass sie in einer Bildersprache reden. Wenn man malt, ist das ja offensichtlich. Man druckt etwas aus, was vielleicht in einem innen ist, mit Farben, und bringt das auf ein grosses Plakat. Und man schaut es nachher an und man nimmt es als Kunstwerk wahr. Jetzt das Gedicht kann man durchaus auch anschauen und sich einfach fragen, leck mir, hättest du nicht können Wörter brauchen, die man besser versteht? So ist es mir das erste Mal gegangen. Und ich finde es super, dass es Übersetzungen gibt, die genau das machen. Also wenn man den gleichen Text in der Hoffnung für alle lesen, dann ist es ein bisschen anders. Man liest es einfacher. Ich glaube aber, dann geht ein bisschen die Wortmalerei verloren. Und was wir heute machen wollen, ist, drei von diesen Bildern nachgehen. Der Text ist sehr reich an Bildern. Das erste ist, Gott besucht sein Volk. Also wir haben das Bild vom Besuch. Wir haben ein weiteres Bild, nämlich, er bereitet einen Weg. Also nicht, ja, Gott bereitet den Weg. Letztendlich bereitet er den Weg durch den Johannes, also das Bild vom Weg. Wir haben nochmal ein Bild, das Bild vom Licht. Da wird das Licht aufgehen und den Weg vom Frieden erleuchten und die Füße darauf ausrichten. Und das letzte Bild, es tut mir mega leid, ich hätte so eine coole Schrift gehabt, die das so aufflasht, aber ich habe vergessen, sie einzubetten. Da sieht man, ich habe nur Theologie und nicht Technik studiert. Aber genau, das letzte Bild haben wir nachher noch die Erlösung oder das komische Horn vom Heil. Und was wir jetzt machen, ist, wir gehen diesen drei Bildern nach. Wir schauen mal, was meint der Zacharias, wenn er sagt, Gott hat sein Volk besucht und er bereitet einen Weg. Und was ist das Horn vom Heil? Ich möchte beim Besuch anfangen. Der erste Satz, der Zacharias hat 9 Monate nicht mehr geredet und sagt, Gott besucht sein Volk. Jetzt, ich hatte letzte auch Besuch gehabt. Wir haben das zweite, Sarah und ich, haben ein Ehepärli als Gast gehabt. Ich könnte fast sagen, meine Eltern sind gar nicht daheim, es war so das erste Mal, wo wir wahrscheinlich miteinander jemanden wirklich eingeladen haben. Und dann weiss man schon mal, der Besuch kommt. Und dann ist entscheidend, dass man gut vorbereitet ist. Ich bin grundsätzlich einer, der gerne vorbereitet. Und wir haben uns ein Menü überlegt und angefangen vorbereiten. Bis wir dann gemerkt haben, ja, das ist ein super Menü, aber das Problem an diesem Menü ist, dass du eigentlich das hauptsächlich musst kochen musst, wenn die Gäste schon da sind. Es gibt ja die Menü, die gut sind, dass du so kannst in den Ofen tun und dann nimmst du es einfach raus und du hast Zeit für deine Gäste. Und dann gibt es die Menüs, wo du eigentlich gar keine Zeit hast für deine Gäste. Und wenn man zu vierten ist, ist das relativ blöd, weil dann sitzt der Besuch allein am Tisch und du bist am Kochen. Wir haben den Besuch mega, also eigentlich gut gemeint, wollen vorbereiten, im Endeffekt ist der Besuch dann allein dort gesessen und wir haben dann wohl mit ihnen gegessen und dann abgewascht haben wir natürlich auch erst, wo sie gegangen sind, aber der Besuch muss vorbereitet sein. Und wer wäre Gott, wenn er nicht Gott wäre? Er hat den Besuch perfekt vorbereitet. Weil es läuft einer voraus und der schreit laut, es kommt Besuch. Es kommt Besuch, also sind parat, es kommt Besuch und Gott ruft es nicht nur und weiss es, sondern er macht es dann auch. Und der Johannes, der bereitet dem Besuch einen Weg. Das Bild vom Weg. Also, wahrscheinlich legen wir nicht einen Weg aus, wenn wir Besuch haben und jemand kommt, sondern wir bereiten eben die Sachen vor, die man dann braucht, um den Besuch willkommen zu heissen. Das Bild vom Weg, das kann man überall. Mir ist gerade, das ist meine Generation, vielleicht habt ihr andere Lieder, die in den Sinn kommen, aber das Bild vom Weg ist sehr reichhaltig. Der Xavier Naidoo singt, dieser Weg wird kein leichter sein. Und meint der Lebensweg, zum Glück muss ich nicht mehr singen. Und ich bin mir sicher, schon ganz viele Bilder oder schon ganz viele Lebenssituationen sind im Bild vom Weg gedacht worden. Wir haben einen Weg vor uns, wo wir gehen müssen. Und jetzt kommt der Johannes. Und am Johannes, sein Leben ist eine Vorbereitung für den Weg von dem, der nach ihm kommt. Wege sind schön, weil man sie wählen kann, meistens. Darum haben wir Karten, wir können auswählen, wo gehen wir durch. Ich glaube, das ist die grösste Herausforderung für uns Menschen, weil ein Weg hat zwei ganz wichtige Sachen. Am besten wird es einem klar, wenn man an einen Roadtrip denkt. Also man steigt ins Auto und will etwas Schönes sehen. Man kann das von zwei Arten planen. Man sagt, der Weg soll möglichst schön sein, ganz egal, wo er hinführt. Oder man kann sagen, am Schluss wären wir gern in Spanien am Strand. Und wohl oder übel müssen wir dann durch Frankreich und Spanien fahren. Also der Weg hat verschiedene Bestandteile. Und wir Menschen, oder ich persönlich, ich habe einen Weg besonders gern, wenn es etwa 24 Grad warm ist, relativ flach. Von 1000 Meter über Meer auf 0 Meter runter, ohne dass wir rauf oder herabfahren müssen. Das ist eine grosse Schwierigkeit, weil der Weg gibt es nicht. Was man jetzt sagen kann, ist, also gut, mir ist besonders wichtig, der Weg ist gut. Also wähle ich den Weg einfach nach dem geringsten Widerstand. Ich nehme die grösste Strasse, die breiteste, die schönste. Im Leben gesprochen, man macht das, was schön ist, das, was Freude macht. Man gibt sein Geld dort aus, wo man das Gefühl hat, es ist richtig. Man ist Gott dankbar für das, dass man gerade gesund ist. Und man hofft, dass es noch lange so ist. Und schaut mal, wo man hinkommt. Die andere Variante ist, dass man das Ziel klar kennt. Und wenn man das Ziel klar kennt, dann muss man den Weg auf sich nehmen, der dort hinführt. Gott macht genau das mit dem Johannes. Er kennt sein Ziel sehr genau und führt den Weg dorthin fadengrad. Was das heisst, ist, der Johannes wächst auf und sitzt in die Wüste. Es steht, er wird sich von Honig ernähren und hat auch ganz schön unangenehme Kleider an, sitzt in der Wüste und man fragt sich, Gott, wieso bereitest du einen Weg in der Wüste vor? Ich meine, in der Wüste, wir sehen es, es hat keine Menschen, es hat kein Tier oder selten, es hat kein Wasser. Und Gott bereitet dort seinen Weg vor. Ich hätte ihn vielleicht in der Stadt vorbereitet, ich hätte ihn, ja, irgendwo, wo es ja Leute hat. Ich meine, das Ziel, Gott hat irgendwie immer ein Herz für die Menschen gehabt. Wieso bereitet er den Weg vor in der Wüste? Der Johannes wird gross und fängt in der Wüste am Jordan an zu taufen. Also es hat noch einen Fluss in der Wüste. Ist schon mal gut. Er fängt dort an zu taufen. Und wir lesen im Jesaja 40,3, dass man eine Stimme von einem Rufenden hört in der Wüste, die sagt, bereitet dem Herrn den Weg. Das ist der Johannes. Der steht in der Wüste und ruft, macht dem Herrn den Weg bereit. Jetzt, Gott ist der Gott, der Weg dort macht, wo niemand anders Weg machen würde. Zum Beispiel in der Wüste. Gott hat schon an anderen Orten Weg gemacht. Zum Beispiel durchs Meer. Wer würde einen Weg durchs Meer machen? Ja, also niemand macht einen Weg durchs Meer, sondern du sagst dir, ich mache den Weg aussen am Meer durch oder ich baue ein Boot. Okay, gut, das Boot hat er auch schon bauen lassen. Ja, es geht nicht immer auf, aber er macht einen Weg durchs Meer. Dort, wo er Israel aus Ägypten rettet. Und jetzt fängt er an, einen Weg zu bereiten in der Wüste. Wüste als der Ort, wo wir auch in unserem Lebensweg kennen. Es ist nicht immer schön fruchtbar und fröhlich wie im Paradies bei Adam und Eva, wo man die Früchte noch so auf den Bäumen pflücken kann, sondern es gibt Wüsten. Und Gott kann Wüsten brauchen. Gott macht dort den Weg, wo man am Vertrocknen ist, wo man sich fragt, wo stehe ich da? Im Nirgendwo. Ich kann links schauen, ich kann rechts schauen, es hat einfach nichts in Aussicht. Und ich muss sagen, das fehlt mir manchmal in meinem Leben. Darum bin ich froh, sind ihr da und haben wir miteinander Gottesdienst. Ich habe vielleicht mal eine Steppe erlebt in meinem Leben. Ich habe noch nicht wirklich eine Wüste erlebt, aber ich bin mir sicher, da sitzen Leute, die schon mal eine richtige Wüste erlebt haben im Leben. Und Gott ist ein Gott von den Wüsten. Er kann dort einen Weg auftun. Jetzt im Jesaja 43, Vers 15 steht, wie Gott so einen Weg auftut. Und ich werde das auch mal vorlesen. Dort steht: Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König. Und jetzt so spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht, der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Heer und Macht, dass sie auf einem Haufen daliegen und nicht aufstehen, dass sie verlöschen wie ein Docht verlischt. Das ist der Exodus, die Auswanderung aus Ägypten. Und dann steht: Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ein Weg dort, wo es eh eigentlich offen ist und man überall laufen kann. Aber dort ein klarer Weg, an den richtigen Ort. Und Wasserströme, dort, wo nichts wächst, gibt es einen Wasserstrom. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, also all die, die dort leben, in der Einöde, fangen da Gottlob zu singen. Denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Wüste kann man von zwei Orten sehen. Wüste kann man sehen, nein, da ist es 45 Grad heiß, ich habe kein Wasser und ich stirbe gleich. Oder man kann sehen, da hat es unglaublich viel Platz, dass etwas entstehen kann. Die zweite Perspektive ist uns nicht sehr geläufig. Aber Gott hat genau die. Und er schenkt dort Wasserströme. Und mich fasziniert der Johannes. Es steht, er wird kommen im Geist vom Elia. Und jetzt hat es dort den Jordan und Wüste nebendran. Und er fängt dort an zu taufen. Was er macht, ist genau das gleiche wie der Elia. Und jetzt, was hat der Elia dazu mal gemacht? Der Elia hat einen Mantel gehabt. Er war Prophet und es gibt die eine Geschichte, die man, ich will gerne die ganze erzählen, aber wir machen jetzt den wichtigsten Punkt oder den faszinierendsten. Er steht dort in diesem Werk als Prophet und es gibt die Situation, wo er an Jordan kommt mit 50 Prophetenjüngern und sie wollen den Fluss überqueren. Und er nimmt seinen Mantel, den gesegneten Prophet von Gott, und schlägt ihn auf den Jordan und es macht das, was schon dazu mal beim Auszug aus Ägypten gemacht hat, nämlich der Jordan geht auf. Und die laufen all drüber. Wohin laufen sie? Ins gelobte Land. Jetzt, der Johannes kommt und macht genau das Gleiche. Der Johannes macht Weg dort, wo es keinen Weg gibt. Er fängt an, taufen, zumindest in der Wüste. Das ganze Volk von Israel kommt raus. Und er fängt die Leute an, taufen in dem gleichen Jordan. Das heisst, das ist ein mega starkes Bild. Gott fängt wieder an, grossartige Sachen zu tun. Er macht den Weg frei in sein Land. Durch den Johannes. Also der Johannes macht den Weg frei und dann wird dann einer kommen, der Grossartiges bringt. Jetzt auf dem Weg kann man Gott begegnen. Wir haben immer wieder das Bild vom Weg und ich könnte euch noch ganz viele Geschichten erzählen, aber ich muss schauen, dass wir Zeit nicht davor haben. Darum lasse ich jetzt die nächste weg. Und ich will euch einfach noch etwas vorlesen aus Johannes 14. Das ist der ganze bekannte Vers. Ich meine, ja, irgendwie läuft es immer auf Jesus raus. Ja, das ist man sich gewöhnt am Sonntagmorgen. Aber wenn wir uns überlegen, was das heisst, dass Jesus der Weg ist. Der Thomas fragt ungläubig, ja, Herr, wenn du weggehst von uns, Jesus ist gekommen, und der Thomas fragt, Herr, wenn du weggehst, wie wissen wir, wohin dass du gehst? Wir kennen den Weg ja gar nicht. Und Jesus sagt ihm, ich bin der Weg. Und weißt du was? Dort, wo ich hingehe, werde ich viele Wohnungen bereiten. Das ist genau das Bild. Jesus kommt, er ist der Weg ins verheißene Land und dort wird es viele Wohnungen geben für jeden, der auf dem Weg geht. Jetzt, das Ganze geht ja weiter. Der Besuch kommt tatsächlich, Jesus kommt auch. Das ist eigentlich noch verrückt. Der Zacharias singt einen Lobgesang weil er sein Baby in der Hand hat, aber der Lobgesang geht eigentlich fast nur um den, der nachher kommt und gar nicht um sein eigenes Kind. Weil er verstanden hat, dass sein eigenes Kind eine enorm wichtige Rolle hat in dem ganzen Weg von Gott. Und wer ist jetzt der, der kommt? Ihr habt es schon gehört, ein bisschen. Jesus ist der Weg, also irgendwie ist es Jesus, der kommt, ja. Aber in diesem Text steht nicht, Jesus kommt. Sondern der Zacharias hat noch keine Ahnung, was da alles kommt, sondern er schaut die alten Schriften an und fragt sich, was wird passieren und was hat das zu bedeuten? Und er sagt, durch die herzliche Barmherzigkeit von Gott besucht uns jemand. Und wer besucht uns? Das aufgehende Licht aus der Höhe. Also, es kommt das Licht. Ich finde, das ist ein mega cooles Bild. Die Bilder sind nicht von mir. Die sind von so einem Künstler-Duo, wo auf YouTube Film macht und Bibeln erklärt. Bible Project. Super Sache. Da kommt ein Licht. Man sieht schon ein bisschen den Umriss von einem Mann auf einem Ross. Es kommt der Besuch und der Besuch ist Licht. Und sofort denke ich mir, ja, ich bin das Licht der Welt. Jesus kommt aus der Höhe. Ich will euch aber eine Geschichte lesen, die vielleicht nicht unbedingt mit dem verbunden wird. Und zwar, ich tue sie euch erzählen. Der Jüngling von Nain, liest man im Lukas 7, das ist ein junger Mann, der hat eine Mami. Seine Mami hat keine Mami. Das heisst, sie ist eine Witwe. Der Bub, der stirbt. Das heisst, die Altersvorsorge ist dahin. Die Frau weiß nicht, was sie jetzt machen soll. Und Jesus läuft an die Situation hin, wo sie den Sarg von dem jungen Mann mit der trauernden Mutter aus Jerusalem heraustragen. Und Jesus, wo er am Wirken ist, läuft dort dran hin, sieht den Trauerzug und fragt sich, was ist da passiert? Er sieht irgendwie, sie sind traurig und es steht im Jammern, also er geht mit und was würde er machen, wenn er nicht Jesus wäre? Er geht dort hin und er sagt dem Jüngling, ich weiß nicht, ob er auf den Sarg geklopft hat oder wie auch immer, aber irgendwie geht er zu dem Sarg hin und sagt, steh auf und komm zurück ins Leben. Und was passiert? Der Jüngling kommt tatsächlich wieder zum Leben. Ein gewaltiges Wunder. Und das möchte ich euch trotzdem vorlesen, was die Leute dann sagen. Lukas 7, Vers 16, dort steht, alle, die in diesem Trauerzug unterwegs sind, also da ist gerade ein Toter wieder auferstanden und lebt. Und es steht, all die sind von Furcht ergriffen worden und sie haben Gott gepriesen. Und wie haben sie Gott gepriesen? Sie haben gesagt, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Die Leute haben gesehen, was Jesus gemacht hat und ihre Ausruf war, Gott hat uns besucht. Advent, Gott kommt, Gott besucht uns. Und wo besucht er? Er besucht in der Wüste, im Schatten vom Tod, sagt Zacharias. Das heisst, denen, die in der Finsternis sitzen und im Schatten vom Tod, richtet er die Füße wieder aus auf den Weg vom Leben. Jesus kommt als Licht, im Moment vom Tod inne und schafft dort neues Leben. Und die Leute sehen sofort, da hat uns Gott besucht. Also der Besuch ist Licht, Licht, das in die Finsternis vom Tod hineinkommt. Ganz praktisch. Auch Licht, da könnte man wieder ganz viel darüber nachdenken. Es gibt den Weg von der Finsternis, es gibt den Weg vom Licht. Wir lernen das, wir dürfen wissen, im Advent warten wir auf den Besuch von Gott und der Besuch von Gott ist Licht, darum zünden wir Kerzen an. Ein Bild, das ich glaube, passt auf unsere Gesellschaft, ist das aus der Bergpredigt, nämlich, dass wir nicht sehen, dass wir in der Dunkelheit sitzen. Das heisst, dort, wo das Licht in einem eine Finsternis ist, wie gross ist die Finsternis dann? Und wir haben so viele Sachen, die wir nachrennen können in der Welt, die wir sehen als strahlend helle Sachen, die man unbedingt haben muss. Als Sachen, die man sich daran festhalten kann, weil sie so schön glänzen. Und Jesus sagt aber von sich selber, dass er das Licht ist. Der Witz an Licht ist, ist, dass es nur dort leuchtet, wo es aussen nur dunkel ist. Also wenn wir durchs Leben gehen, ohne zu checken, dass um einen herum dunkel ist, dann ist eben genau, oh, wie schlimm ist das, wenn Dunkelheit das Licht ist, weil dann ist Dunkelheit wirklich dunkel. Licht leuchtet dort hell, wo kein anderes Licht ist. Und ich selber als Christ muss das auch mega viel wieder hören, weil ich manchmal dazu neige, um das Gefühl zu haben, Dani, das hast du jetzt schon gut gemacht. Ja, irgendwie fängt es bei mir ein bisschen an zu glänzen. Vielleicht mögt ihr euch noch an die Predigt erinnern, die ich an den Verhalten, wo ich noch nicht angestellt war, aber auch schon bei euch. Die eigenen Taten fangen sehr schnell an zu glänzen. Und man ist stolz auf sich selber und das Kerzchen vom Licht von Gott, das scheint gar nicht mehr so hell, weil das eigene Licht scheint viel heller. Das ist der Moment, wo der Weg nicht mehr vom Licht von Gott erschonen wird, sondern vom eigenen. Und man läuft dann halt dorthin, wo man will. Da sind wir wieder zurück beim Roadtrip. Man geht einfach am schönen Weg nach und das Ziel ist mehr oder weniger oft mal egal. Aber Jesus kennt uns und er ist gekommen, hat ein strahlendes Licht gebracht mit sich selber, wo die Dunkelheit aufdeckt. Und jetzt, das sind zwei schöne Bilder, Licht, Weg, Besuch, drei. Wir wollen zum letzten gehen, das Horn vom Heil. Ich habe das selber faszinierend gefunden, weil ich viel lernen beim Vorbereiten. Wieso singt der Zacharias von einem Horn vom Heil? Er hätte ja können gut einfach weit, Hoffnung für alle, auch einfach vom mächtigen Erlöser singen. Checkst ja viel mehr, was kommt, oder? Sing doch vom mächtigen Erlöser. Aber nein, er sagt, Gott hat aufgerichtet das Horn vom Heil. Ja, so gehen die Bilder mit der Zeit, oder? Wir haben andere Bilder. Für den Zacharias muss das ein gewaltiges Bild gewesen sein. Und wir probieren miteinander ein bisschen herauszufinden, wieso das Bild so gewaltig ist. Was kommt da in den Sinn, wenn ihr ein Horn hört, von einem Horn? Das Tier, sehr gut. Entschuldigung? Ja, eine Trompete, genau. Also es tönt laut. Signal. Jagd. Öl und was noch? Trinkgefäß. Schutzhorn mit einer Waffe. Sehr stark. Also auch so größere Trompeten. Ist das? Oder ist das nicht? Ja, ich weiß nicht, was ein Schutzhorn ist. Aber ein Schutzhorn tönt sehr gut, weil das ist eine gute Richtung. In der Geschichte von Israel hat es ganz viele Hörner gegeben. Die meisten von denen, die genannt wurden, sind auch irgendwie. Jetzt, wir sehen hier eins, wo ich mal darauf rausgehen will. Das sind die Hörner vom Altar. Jetzt, die Hörner vom Altar sind tatsächlich so etwas wie ein Schutzhorn. Also ich nehme jetzt mal an, das Schutzhorn ist irgendwie... Ja, dass nichts passiert. Okay. Der Altar hat vier Hörner gehabt. Viereckig, an jedem Ecke ein Horn. Und dort drauf sind Tiere geopfert worden. Also Tiere haben wir auch mit Hörner. Ein Stier einmal im Jahr am Tag der Versöhnung. Die Priester haben den Stier geopfert und haben das Blut an die Hörner gestrichen und haben so Sühne geschafft für das ganze Volk. Das heisst, sie haben möglich gemacht, dass Gott in seiner Heiligkeit wieder unter dem Volk wohnen kann. Also irgendjemand hat müssen zahlen für all das, was das ganze Volk schlecht gemacht hat, dass Gott in seiner Heiligkeit Wohnung nehmen kann bei ihnen. Einmal im Jahr haben sie das Fest geführt, dass das möglich ist, und sie haben Blut an die vier Hörner gestrichen. Und die vier Hörner sind auch Schutzhörner gewesen. Wir lesen davon, dass wenn man jemanden umgebracht hat, hat man können an den Altar flüchten und sich an so einem Horn festheben. Und dann war man gerettet gewesen. Also das ist ein bisschen wie Fangis, Hochfangis, ja. Also du musst einfach den Ort suchen, wo es dich nicht mehr haben kann, und dann bist du sicher. Volk Israel hat auch so etwas gehabt, nämlich den Altar. Man konnte zu dem Horn rennen. Und wir haben die Geschichte zum Beispiel vom, jetzt muss ich gerade, vom Adonia, der anstelle von Salomo hätte König werden. Der ist an das Horn gerannt und hat sich festgehabt und ist verschont worden. Es gibt noch weitere spannende Sachen zu dieser ganzen Rettungsgeschichte. Aber das Horn hat in dem Sinn eine zentrale Rolle im Gottesdienst von Israel. Und jetzt Das Horn ist genau das gleiche Wort, wie an ganz vielen anderen Orten noch vorkommt. Und ich möchte euch etwas vorlesen, wo ihr vielleicht überrascht sind, wo Horn sonst noch vorkommt. Zum Beispiel im Psalm 18, ein wunderschöner Psalm. Ich lese euch die ersten 4 Verse vor. Und David redete vor dem Herrn die Worte dieses Liedes zur Zeit, als ihn der Herr errettet hatte, Errettung, aus der Hand all seiner Feinde, wie der Zacharias auch schon gebetet hat, du wirst uns retten aus allen Feindeshand, und aus der Hand Sauls, und sprach, der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils. Mein Schutz und meine Zuflucht, mein Heiland, der du mir hilfst vor Gewalt. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Ein Psalm von der Rettung. Und dort steht, Gott ist der Berg von meinem Heil. Das heisst, der David singt, Gott ist das Horn, wo ich Erlösung finde dran. Wir denken häufig an einen wunderschön grossen Berg. Nehmen wir das Matterhorn, weil das Matterhorn ist ein wunderbares Horn. Der David hat das Bild vor sich, ich kann zu dem Berg rennen, mich dort drauf festheben und nichts wird mich von dem wegreißen. Eine sichere Burg, ein festes Schild und eben ein Berg von der Erlösung. Und Tanna singt, wo sie schwanger war mit dem Samuel. Es werden alle immer schwanger und kommen Kinder über, aber und singen dann, das ist super. Sie singt, der Herr wird aufrichten, das Haupt vom Gesalbten. Also auch wieder, auch da ist es wieder, das Haupt ist wie auch ein Horn. Also Gott wird den Gesalbten aufrichten und das alles führt hin zu Jesus. Also der Johannes bereitet den Weg vor vom Horn vom Heil. Und wir können uns jetzt fragen, wo kommt das Horn vom Heil vor in der Geschichte von Jesus? Und ich meine, wir müssen nicht weit suchen, weil es hat ein bisschen andere Form bekommen, aber das Kreuz ist das Horn vom Heil. Auf Golgatha, das ist der Altar der ganzen Welt. Weil Gottes Sohn ist dort hin und hat gezahlt für alles, was die ganze Menschheit verbockt hat und hat Gerechtigkeit gewirkt. Irgendwo muss Gerechtigkeit geschehen. Und das kann nicht einfach mit einem Klatschen in die Hand aufgelöst werden. So, jetzt ist es gerecht und ihr fühlt euch alle wieder gut. Sondern Gerechtigkeit ist ein Geschehen, das muss passieren. Und das ist auf dem Altar passiert, vor der Stadt aus. Und Gott hat dort ein Horn vom Heil aufgerichtet. Das ist ein Horn, nicht 4. Aber es ist auch Blut dran geflossen. Und das ist das Blut, das die Menschen erlöst. Ein mega komisches Bild, wenn man im 21. Jahrhundert lebt. Mir hilft es manchmal, um mir vorstellen, Wasser reinigt aussen, Feuer würde alles reinigen, aber dann sind wir nicht mehr da. Darum, irgendetwas muss noch geben, das unser Herz reinigt, und das ist eben das Blut von Jesus. Blut reinigt, das sagt das Alte Testament, und Blut reinigt am Horn vom Heil, nämlich am Kreuz. Und wieso ist das Kreuz mächtig? Ja, nicht, weil Jesus daran gestorben ist. Weil dort ist der Tiefpunkt. Dort sehen wir, wie der Sohn von Gott stirbt. Und nachher ist 3 Tage dunkel und Gott ist tot. Aber mächtig ist das Horn, weil Jesus aufersteht. Und mit dem Auferstehen wird das Horn vom Heil aufgerichtet, bis in alle Ewigkeit. Wenn wir zum Kreuz rennen, dann rennen wir nicht zum toten Jesus, der noch dort hängt, sondern wir rennen zum Horn vom Heil, weil Jesus auferstanden ist. Er ist unser Erlöser und dort sind wir sicher wie auf einer festen Burg. Dort ist unser Schild und dort werden wir errettet aus der Hand von unseren Feinden, was auch immer die Feinde mögen sein, ob du gerade in einer Wüste stehst und nach dem Weg suchst, ob du nicht siehst, wo das Licht ist, dann renn ans Kreuz und red mit dem, der das Horn aufgestellt hat. Mit Jesus selber. Ich könnte selber noch ein bisschen Hörner suchen in der Bibel. Ich sage euch, ihr werdet nie fertig. Es hat unglaublich viele. Ich hätte noch eins vorbereitet, aber das lassen wir jetzt weg. Darum, mich fasziniert das. Der Zacharias, der hat einen Sohn bekommen. Und die Verheißung, der wird den Weg vorbereiten für den, der nachher kommt. Und der hat noch keine Ahnung gehabt, was nachher wird sein. Aber er hat Sachen prophezeit, die eingetroffen sind in Jesus Christus. Jesus ist der Besuch von Gott, weil er selber Gott ist, noch heute. Und auf der Welt war. Jesus ist das Licht und der Weg. Also, das ist eh faszinierend. Er ist der Weg, wo man drauf läuft. Und gleichzeitig ist er der, wo einem der Weg scheint. Und er ist letztendlich auch unser Horn vom Heil. Er ist unser Erlöser. Der Zacharias, ein wunderbares Gedicht, das er uns da mitgegeben hat. Und ich meine, wenn uns das tief ins Herz einrutscht in dieser Weihnachtszeit, wo es viele Lichter hat, die man sehen kann, aber wenn wir mit dem Gedicht unseren Blick ausrichten auf das eine richtige Licht, dann wird er mit uns Gott preisen, dort, wo er jetzt gerade ist. Ich bin mir sicher, er wird sich freuen mit uns. Ich will beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, bist du selber in die Wüste gegangen und hast du ja, alles dreht von uns dort und hast du aber auch alle Versuchungen besiegt. Und ja, danke, darf ich mich, darf wir uns dort drin hineinstellen. Und ich bitte dich, dass du durch dein Licht in uns hineinscheinst und das alles rausstrahlst, wo nicht reingehört in unser Herz und dass du unser Herz darum neu machst. Ich bitte dich um die Zeit, die vor uns liegt, bis wir deine Geburt feiern, dass wir neu dafür erkennen, wer du bist, wie gross das du bist und dass uns das verändert. Danke, hast du alles gegeben und nichts zurückgehalten. Amen.